Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Oh Mann, was soll nur aus dir werden? Tja, wer ein echter Mann werden will, der sollte 10 Gebote befolgen, findet der Rapper Kollega. Aufgestellt hat er sie gleich selbst. Und welchen Männerkult er zeichnet, darum geht's heute unter anderem in diesem Dienstagskompressor. Ich bin Timo Grampes und wünsche Ihnen einen kernigen guten Tag. Auf der aktuellen Spiegel-Bestsellerliste finden wir auf Platz 3 ein Muskelpaket, das sich auf eben jener Liste sogar an Thilo Sarrazin vorbeigeboxt hat. Es ist Kollega, der Echo-Futsch-Kollega, der mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen-Kollega, der reuige Kollega, der nach seinem Auschwitz-Besuch gerade gesagt hat, ich werde so etwas nie wieder benutzen, also Textzeilen wie diese. Was schreibt er nun in seinem Buch? Es ist ein Ratgeber und der nennt sich Das ist Alpha, 10 Bossgebote. Mein Kompressorkollege Sebastian Dörfler hat's gelesen und er sieht da ein äußerst martialisches Männlichkeitsbild mit Hang zum Produktivitätswahn, das sich ganz ähnlich auch bei der extremen Rechten zeigt. Hallo Sebastian.
Hallo.
Zunächst einmal möchte ich dir gratulieren, dass du dich zum Kauf dieses exquisiten Buches entschlossen hast. Also das sag jetzt nicht ich, sondern das schreibt Kollega gleich am Anfang im Buch. Was steht da sonst so drin? Wie zeigt er sich auch so als Mann?
Naja, also was antisemitische Textzeilen angeht, die gibt es da in dem Buch tatsächlich nicht diesmal. Was aber für ihn ganz normal zu sein scheint, und das kennt man ja schon aus seinen Texten in den Liedern, das ist wirklich eine misogyne Grundhaltung, die sich durchs ganze Buch durchzieht. Also man kennt das ja schon aus seinen Liedern. Frauen sind da durchwegs Schlampen, die er mit Vergewaltigungs- und mit Mordfantasien überzieht. Und zwar alle Frauen außer seiner Mutter. Der dankt er nämlich in diesem Buch auch ganz artig. Also Kollega selbst bezeichnet das Buch als ein selbstbewusstes Männerbuch in einer vermehrt androgyn gewordenen Gesellschaft. Und das schmecke eben den verweichlichten Pressepussys nicht.
Schnarch.
Ja, interessant ist jetzt aber, dass er diese Männerfantasie verbindet in einer Art universellem Lebensratgeber. Über diese Mischung sollten wir vielleicht doch mal sprechen, weil die ja offenbar viel Anklang findet. Sieht man jetzt ja auch in den Bestseller-Charts. Lass uns mal reinhören kurz in das Promo-Video. Wir stellen uns da Kollega vor, der mit nacktem Oberkörper und etwas Fell bekleidet, also mit einer Axt und einem Bogen, einen Berg hinaufläuft.
Geil.
Wir leben unser Leben im Käfig des immer gleichen Alltags. Aufstehen, arbeiten, essen, schlafen, am Wochenende den Frust mit Drogen oder Alkohol wegspülen. Der immer gleiche Kreislauf, wieder und wieder.
Ja, das klingt ja so nach Gehirnwäsche fast, oder?
Ja, später kommt auch noch das beliebte Hamsterrad dazu, aus dem man ausbrechen soll. Also was soll das? Kollega will hier in dem Buch Männer vom Lauch. Lauch, das sind faule, unsichere, arme, ungefickte Loser, wie er schreibt, zum Alpha oder zum Boss machen. Also zu einer Art Selfmade-Millionär wie Kollega eben selbst. Und der Weg dahin, das ist wirklich so eine Zusammenschau sämtlicher Lebensweisheiten und Produktivitätsphilosophien, wie man sie vielleicht vom eigenen Onkel von zig Blocks oder von der Brand 1 eben auch kennt. Also zum Beispiel, du musst nur den Schalter im Kopf umlegen und an den eigenen Weg glauben. Gib immer 110%, aber Vorsicht vor dem Perfektionismus, also und so weiter. Das ist schon etwas lustig, weil Kollega diesen Battle an Kalendersprüchen in dem Buch wirklich gewinnt. Aber es ist eben dann auch vielleicht so ein bisschen unlustig, weil das auch zeigt, was diese Gesellschaft eigentlich seit Jahren für ein Denken in junge Leute reingepumpt hat, das jetzt hier so mit diesem misogynen Einschlag zurückkommt. Und ja, das macht schon erstmal stutzig und man fragt sich, warum funktioniert das offenbar zusammen?
Was ist denn eigentlich mit Pumpen, mit Starksein, dicke Muckis und so?
Ja, wichtiges Thema in dem Buch. Also am Schluss kommt auch nochmal ein Ratgeber-Teil, der sich eben speziell mit Ernährungsplan und Training beschäftigt. Man sieht immer zwischendurch Kollegen in Gladiatorenpose mit nacktem Oberkörper, dann mal in einen Anzug reingezwängt mit einer Zigarre in der Hand.
Ist aber erst das 9. Gebot, wie ich hier gerade blättere. Du sollst deinen Körper trainieren.
Quasi die Krönung zum Schluss, genau. Ja, und ich glaube, die Verbindung ist für Kollegen irgendwie relativ klar, denn ob du Erfolg auf dem Arbeitsmarkt haben willst und zum Millionär werden willst oder eben ein echter Mann sein magst, das ist im Grunde für ihn die gleiche Botschaft. Also sei hart zu dir selbst und im Wettbewerb mit den anderen und nur dann kannst du eben in dieser Konkurrenz bestehen. Also er übertreibt quasi diesen Überlebenskampf nochmal hier auch in seinem Männlichkeitsbild. Und das Interessante ist jetzt aber, dass Kollega, glaube ich, das auch machen muss, weil er ist ja gar nicht so der richtige Gangster-Rapper. Er hatte auch keine Street-Credibility. Kollega ist ja der Künstlername, ist ein deutscher Gymnasiast, heißt eigentlich, und Jurastudent. Er heißt Felix Blume und entsprechend bürgerlich sagt er auch in dem Buch, ey Jungs, wenn ihr das lest, hier macht keine krummen Dinger, hört auf mit Drogen zu dealen, denn ein wahrer Mann muss sich sein Geld selbst verdienen. Also diese krasse Männlichkeit, die wirkt fast schon bei ihm wie so eine Veranschaulichung von einem Start-up-Macker, den er hier beschreibt.
Nun siehst du diesen Start-up-Macker, wie du so schön gesagt hast, nicht nur bei Kollega, sondern auch bei Rechtsextremen. Welche eindrücklichen martialischen Männlichkeitsbilder kursieren denn da gerade und wer transportiert die?
Ja, also immer wieder angeführt wird da zum Beispiel Jack Donovan, der gerade bei Götz Kubitschek im Antaios Verlag auch ein Buch hat, das heißt Der Weg der Männer. Und da geht es also wirklich darum, dass Männer sich wieder in Rudeln zusammenschließen sollten und sich quasi abends im Wald treffen und sich ein bisschen auf die Mütze hauen. Die Frauen bleiben zu Hause und kochen das Gemüse und vor allem das Fleisch natürlich, damit sie stark bleiben. Also das sind so Extrembeispiele. Ich finde aber viel interessanter, nochmal auf diese Verbindung aus Männlichkeitsbildern und Produktivitätswahn einzugehen, weil das auch ein ganz zentrales Motiv und das holt, glaube ich, auch sehr viele ab. Wir alle kennen das irgendwie, sitzen vor Facebook, kriegen nichts auf die Reihe und suchen irgendwie nach neuen Mitteln, uns quasi zu disziplinieren. Also man kennt das auch von frühen Videos von Martin Sellner von der Identitären Bewegung. Da geht es auch immer viel um Selbstdisziplin erstmal. Also da sind Männer, die nichts auf die Reihe bekommen, die man aus den Fängen der verweichlichenden Massenkultur raus befreien muss, wieder in den Wald und auf die Straße in die heroische Aktion schicken will. Und in den USA ist diese Verbindung noch viel krasser. Da gibt es also eine ganze Reihe von frustrierten Männern und Selbsthilfe-Coaches, die viele Jahre auf YouTube einfach vor sich hin gepumpt haben und ihre Selbsthilfe-Tipps quasi an ein junges Publikum weitergegeben haben, überlegt haben, was Erfolg ausmacht, wie man Frauen rumkriegt und die jetzt vor ein paar Jahren dann im Zuge auch des Gamergate-Skandals quasi reihenweise junge Männer in die extreme Rechte rein radikalisiert haben und zwar alle im Anbetracht dieses Feindbilds Feminismus.
Wer ist das in den USA? Hättest du da noch ein Beispiel?
Na, das ist zum Beispiel Mike Chernovich, der heute Fake News Produzent der Alt-Right vor allem ist, hat auch als Bodybuilder viele Videos gemacht und ein Buch geschrieben, das heißt Gorilla Mindset. Da feiert er quasi Donald Trump, den Selfmade-Millionär, den angeblichen. Oder eben der Psychologie-Professor Jordan Peterson, der hat ein Buch geschrieben, das heißt 12 Rules for Life. Das erscheint Ende des Monats. Auch in Deutschland und im Netz ist Peterson groß geworden mit einer YouTube-Vorlesungsreihe gegen politische Korrektheit. Also da gibt es offenbar eine Verbindung. Diese Verunsicherung von diesen jungen Männern hat fast immer irgendwie mit Frauen zu tun. Und die Lösung besteht fast immer in so klaren Rollenbildern, die dann irgendwie evolutionsbiologisch hergeleitet werden. Und das ist im Grunde auch bei Kollega der Fall. Kollega ist jetzt kein Teil der Extremrechten, das will ich gar nicht sagen, aber er dockt eben an ein Genre, das so ein Männlichkeitsbild mit einem Produktivitätswahn verbindet und das hat offenbar Erfolg.
Sebastian Dörfler, danke fürs Gespräch.
Gerne.
Heute stand in München ein Mann vor Gericht zum wiederholten Male, der stört sich an Denkmälern, die an gefallene Soldaten und Kriegsverbrecher erinnern. Er, das ist der Aktionskünstler Wolfram Kastner, mein Kollege Tobias Krone, hat schon über ihn berichtet und den Prozess heute verfolgt. Tag, Herr Krone.
Hallo, Herr Krampe.
Vor Gericht musste er, weil er sich nicht nur an den Denkmälern stört, sondern auch eines verfremdet hat. Welches und wie?
Ja, es geht darum, dass er vor einigen Jahren ein Grabmal auf der Insel Frauenchiemsee in Oberbayern mit roter Farbe bemalt hat. Und dieses Grabmal erinnert an den Kriegsverbrecher Alfred Jodl. Im Nationalsozialismus war er General und maßgeblich mitverantwortlich für den Überfall auf die Sowjetunion und für die Deportation auch tausender Juden in die Vernichtungslager. Er wurde unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den Nürnberger Prozessen dann auch zum Tode verurteilt. Seine Asche wurde dann in die Isar bei München gestreut. Also gibt es quasi kein Grab, aber es gibt eben dieses Grabmal, nämlich das Familiengrab der Familie Jodl, das heute zentral auch mit Namen an ihn erinnert. Und dieses Grab, das hat Kastner bemalt, und zwar mit roter Farbe.
Was ist jetzt heute vor Gericht verhandelt worden?
Ja, es ging jetzt um eine Berufung, die Kastner eingelegt hatte. In einem ersten Prozess war er verurteilt worden, für die Sanierungskosten des Steines aufzukommen. 4.000 Euro waren das, die Nachkommen von Alfred Jodl da zahlen mussten, um dieses Rot wieder wegzubekommen. Und die kümmern sich jetzt weiterhin um das Grab. Aber Kastner will das auf keinen Fall tun und ist auch zuversichtlich, dass er vor Gericht Erfolg hat.
Also als gemäßigter Optimist gehe ich davon aus, dass dieses Urteil letzten Endes so ausfällt, wie ich mir das wünsche, wie wir es das wünschen, nämlich dass ich für die Reinwaschung des Kriegsverbrecher-Ehrenmals auf der Fraueninsel nicht bezahlen muss.
Also da hört man natürlich auch so diesen polemischen Unterton. Er sagt eben, wenn ich das natürlich öffentlich mache, dann möchte ich nicht auch noch sozusagen fürs Saubermachen bezahlen. Auch ich habe Kastner schon öfter erlebt. Ihm geht es hier vor allem ums Prinzip. Er ist ja auch ein regelmäßiger Gast vor Gericht, eben wegen seiner Aktionen.
Deren Message welche sein soll?
Also er selbst bezeichnet es ja als Kunst und als eine Art Sichtbarmachen dieses Phänomens, also dass es nach wie vor solche Grabmäler gibt. Der Anwalt der Jodl-Nachkommen, Thomas Jahn, der heute in Vertretung seiner Mandanten vor Gericht zugegen war, der sieht das ganz anders.
Also das Unerträgliche ist natürlich diese Art von Selbstjustiz. Wenn man nicht macht, was Herr Kastner sagt, dann brechen eben Zustände von Gewalt und Straftaten über einen herein. Und so kann man nicht mit anderen Menschen umgehen. Das ist ganz klar. Dagegen verwahrt sich unsere Rechtsordnung.
Also die Familie fühlt sich hier erpresst durch den Aktionskünstler. Man kann sich vorstellen, die Meinungen sind gerade völlig gegensätzlich und es ging dann teilweise auch laut her heute im Gerichtssaal. Da war die Rede von braunem Schrebergarten. So hat der Anwalt des Künstlers, Frau Kastner, dieses Grabmal bezeichnet. Oder auch eine, Zitat, Überziehung mit Straftaten. So hat es der Anwalt der Erben genannt. Also die Beisitzerin des Richters versuchte zwar da noch einen Vergleich auszuhandeln, aber dazu war niemand bereit.
Wie hat denn der Richter den Fall verhandelt? Was waren die Argumente?
Ja, der Richter hat sich vor allem damit beschäftigt, wie der Künstler Kastner seine künstlerische Freiheit begründet. Und sein Anwalt sagt, hier handelt es sich um Privateigentum und das sei ja dem Allgemeinwohl verpflichtet. Und wenn dieses Grabmal, was ja eigentlich ein Ehrenmal sei, weil ja die Überreste von Jodl dort gar nicht liegen, wenn das dort weiter unkommentiert weiter existiert, dann hat ein Künstler das Recht, darauf aufmerksam zu machen. Und der Anwalt der Nachkommen hat dagegen argumentiert, die Familie will das ja verändern. Der Name Alfred Jodl soll durch Familie Jodl künftig ersetzt werden. Die Familie distanziere sich auch von dem Vorfahren, nur habe man erst einmal renovieren müssen und das hat halt Geld gekostet. Der Anwalt von Wolfram Kastner sagte dann wiederum, ihnen sei das gar nicht bekannt gewesen, dass die Familie da jetzt was verändern wolle, im Sinne natürlich auch kritischen Geister. Wenn sie das früher gewusst hätten, dann hätte Kastner seine Aktion gelassen.
So, wie geht's denn jetzt weiter?
Also jetzt entscheidet das Gericht bis zum 20. November, ob es das Urteil aufhebt, also ob Kastner Recht hat oder ob es die Berufung von Kastner abweist. In letzterem Fall würde der Aktionskünstler dann auch nicht aufgeben, natürlich, wie vorauszusehen war, sondern er würde dann Verfassungsbeschwerde einlegen. In einem anderen Prozess, in einem Strafprozess, genau in dieser Sache, hatten die Erben schon Erfolg. Kastner wurde da wegen Nötigung, Diebstahls und Sachbeschädigung zu 2.200 Euro verklagt. Auch dagegen will Kastner Berufung einlegen. Sein Ziel ist klar, es geht ihm nicht um ihn selbst, sondern um möglichst viel Öffentlichkeit für diesen Fall. Und er will vor allen Dingen der Gesellschaft auch zeigen mit seinen Aktionen, guckt mal, hier im idyllischsten Oberbayern, ja, wird die Erinnerung an einen der Hauptverbrecher des Nationalsozialismus zumindest neutral geduldet.
Vielen Dank, Tobias Krone aus München.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Judith Welminski.
Nach der Vergabe des Deutschen Buchpreises an die Berliner Autorin Inga Maria Mahlke freuen sich Kenner darüber, dass mit Archipel ein außergewöhnlich literarischer Roman gewonnen hat. Literaturkritiker Helmut Böttiger im Deutschlandfunk Kultur.
Ich hätte daran jetzt nicht in erster Linie gedacht, weil es die Autorin ist, die am literarischsten ist unter den Shortlist-Kandidaten. Sie riskiert sehr viel, sie erzählt nicht einlinig, sie erzählt irritierend. Und es ist etwas, was dem Leser ein bisschen mehr abverlangt. Aber man könnte auch sagen, das ist eine Sprache, die daran erinnert, dass Literatur etwas anderes ist als Journalismus.
Der Roman Archipel spielt auf Teneriffa. Er erzählt die Geschichte von drei Familien unterschiedlicher sozialer Herkunft, die sich vor der Kulisse des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart begegnen. Trotz anhaltend zurückgehender Verkaufszahlen gibt sich der deutsche Buchhandel zuversichtlich. Wenige Stunden vor Eröffnung der weltgrößten Buchmesse in Frankfurt am Main sagte der Vorsteher des Börsenvereins Heinrich Riedmüller, zwar seien die Umsätze in den ersten 9 Monaten des Jahres um gut 1% zurückgegangen, aber mit dem Weihnachtsgeschäft könne noch eine schwarze Null daraus werden. Franka Welz.
Sowohl Buchhandlungen als auch Verlage arbeiteten hart daran, das Buch wieder stärker zu den Menschen zu bringen. Der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, sagte, es gebe unendlich viele neue Wege, auf denen Literatur entstehe, gekauft und rezipiert werde. Die Buchmesse selbst habe in diesem Jahr 3% mehr Aussteller anlocken können als im Vorjahr.
Die 70. Ausgabe der Messe werde ein Ort der Freiheit und des Respekts sein, so der Direktor. Wer die Bühnen der Messe missbrauche, dem wolle man sofort und vehement widersprechen. Baden-Württemberg will eine Bibel und eine Peitsche aus dem Besitz eines namibischen Nationalhelden an Namibia zurückgeben. Die Übergabe der Exponate aus dem Stuttgarter Lindenmuseum soll mit einem Projekt zur deutsch-namibischen Geschichte verknüpft werden. Das damalige Deutsch-Südwestafrika war ab 1884 deutsche Kolonie. Kolonialtruppen schlugen Aufstände der Volksgruppen Herero und Nama grausam nieder. Schätzungen zufolge ermordeten sie bis zu 70.000 Menschen in Namibia. Weil sie ihre Unterstützung für die US-Demokraten bei den Zwischenwahlen öffentlich machte, hat Sängerin Taylor Swift jetzt einen Fan weniger: US-Präsident Donald Trump. Dieser ließ vor dem Weißen Haus wissen, dass ihm Swifts Musik nun 25% weniger gefiele als früher. Die 28 Jahre alte Sängerin hatte erstmals politisch Stellung bezogen und die republikanische Kandidatin in Tennessee kritisiert. Ihre Follower auf Instagram rief sie dazu auf, im November zur Wahl zu gehen und sich vorab über die Kandidaten zu informieren.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor, das Kulturmagazin.
Moin. Und Sie hören jetzt eine Stimme, die Ihnen vielleicht bekannt vorkommt.
So if you want to make more money and keep the money that you make, better call Saul.
Saul Goodman haben einige von Ihnen höchstwahrscheinlich erkannt aus Breaking Bad. Ja, das ist der windigste und, wie ich finde, mit Abstand witzigste Anwalt, den ich bisher in einer Fernsehserie erleben durfte. Und er ist so gut, dass ihm mit Better Call Saul eine eigene Serie gewidmet worden ist. Better Call Saul erzählt die Zeit vor Breaking Bad. Da heißt Saul Goodman noch James McGill. Und der ist noch weit entfernt von einer Begegnung mit Walter White aus Breaking Bad, dem Lehrer, der zum Crystal Meth-Macher wird. Heute geht die inzwischen schon 4. Staffel von Better Call Saul zu Ende. Und der Gewinner dieser Staffel ist für meinen Kompressorkollegen Matthias Dell ein deutscher Schauspieler. Hallo Matthias.
Hallo.
Nämlich wer?
Rainer Bock. Das ist ein Name, der vielen Leuten vielleicht auf Anhieb nichts sagt, aber wo man das Gesicht sieht und weiß, dass man den schon mal gesehen hat. Wahrscheinlich in Das weiße Band von Michael Haneke, da hat er den Arzt gespielt. Oder auch als eine Stasi-Offiziersfigur in Christian Petzolds Barbara. Zuletzt war er bei auch wieder mal Nazi, also meistens solche schneidigen Führungsfiguren, bei Florian Henkel von Donnersmarck in Werk ohne Autor zu sehen. Und in Better Call Saul taucht eben Bock überraschend auf und spielt den deutschen Ingenieur Werner Ziegler, der genau das unterirdische Drogenlabor jetzt errichten soll, in dem dann später in Breaking Bad Walter White die Drogen kocht. Und die Einführung dieser Figur, Werner Ziegler, gespielt von Rainer Bock, ist schon mal super.
Oh. Boah. Oh. Mir ist so schlecht, ich kotze hier gleich ins Auto.
Speak English, please.
I'm going to throw up.
Yeah. I suggest you don't. Now hold on, we're almost there.
War das nicht Mike Ehrmantraut, der da mit ihm spielt?
Genau, mit dem hat er meistens zu tun. Und das Tolle war, dass man ihn noch nicht sieht, weil er wird ja, weil es ein organisiertes Verbrechen ist und die natürlich den Auftrag nicht öffentlich ausschreiben, dahin gelotst, wo er hin soll und den Weg nicht zu kennen, hat er so einen Sack über dem Kopf. Und man hört erst die Stimme und erkennt dann später, dass es Rainer Bock ist.
Also Mike Ehrmantraut, noch so eine ganz tolle Figur aus dem Breaking Bad Kosmos. Aber uns geht es ja jetzt um Werner Ziegler, also known as Rainer Bock, Matthias. Du hast ihn getroffen und mit ihm über seine Rolle in Better Call Saul gesprochen. Eigentlich kommt er ja vom Theater. Wie ist er denn jetzt in diese US-Serie gekommen?
Also ganz praktisch ist er hingekommen über ein E-Casting, das heißt die Agenturen da haben Agenturen hier gefragt und dann hat er das in einem Hotelzimmer aufgenommen, wie das heute so ist, die Szene gespielt, hingeschickt und 3 Wochen später wurde er angerufen und es wurde gesagt, sie haben die Rolle.
Wanted Bad German oder was?
Nee, das geht ja schon, die Figur ist ja schon sehr, sehr fein gearbeitet, das ist ja das Schöne an der Figur und das ist auch für ihn interessant, weil es mal nicht so ein schneidiger Charakter ist, sondern so ein bisschen verpuzzelter, gutmütiger, liebenswürdiger Typ und aber ich glaube, warum er überhaupt auch da unterwegs ist, er hat ja jetzt in vielen internationalen Produktionen schon gespielt in der Folge von dem Weißen Band. Bei Spielberg ist er damals sofort ohne Casting verpflichtet worden, weil der ihn so toll fand. Und es gibt einige Auftritte, die er gemacht hat. Was auch damit zu tun hat, der ist sehr markant, auch bei kurzen Auftritten sofort irgendwie ein Zuschauer im Kopf zu bleiben. Und ich habe ihn eben getroffen, weil er Theatermann mal war, in München passenderweise. Er war zwar im Residenztheater. Ich habe ihn getroffen in der Kantine der Kammerspiele und habe ihn selber gefragt, ob er eigentlich wusste, weil Serie hat er noch nie gemacht, worauf er sich da einlässt. Also ob er kannte vorher, wofür er sich beworben hat oder wofür er gecastet worden ist.
Ich bin nie so ein Seriengucker gewesen und muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte auch nur von Breaking Bad nur gehört. Buh, Five. Aber ich habe dann, als Hausaufgabe, ich natürlich Better Call Saul hier in Deutschland geguckt, die ersten 3 Staffeln. Und dann in Albuquerque, was einen besonderen Reiz hatte, weil man umgeben war von allen Originalschauplätzen, habe ich dann erst Breaking Bad geguckt und da bin ich hier wahnsinnig geworden. Da habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass man sowas machen kann. Das ist wirklich für mich das Beste, was ich je gesehen habe. Ja.
Das kann man wohl Konversion nennen oder zumindest Überzeugung.
Wie hat er denn den Dreh erlebt, vor allem den Hauptdarsteller Bob Odenkirk?
Ja, der Umgang mit den Schauspielern muss wohl ganz toll gewesen sein. Bob Odenkirk war am ersten Tag am Set, obwohl er mit dem nie eine Szene gespielt hat. Der Showrunner Peter Goat war da und er hat das so beschrieben.
Es war so eine Mischung aus, jetzt wollen wir mal gucken, was der Deutsche da so macht. Und aber auch ganz groß, wir wollen ihm den Respekt erweisen, an seinem ersten Drehtag da zu sein. Ich habe das umgekehrt erlebt, an meinem letzten Drehtag, der war nachts in der Wüste, hatten wir einen Nachtdreh, John Banks und ich. Und auf einmal um 10 Uhr kam Bob Odenkirk, Rhea Seehorn, Michael Mando. Ich dachte, was macht ihr denn hier? Ja, wir waren gerade beim Baseball und dann sagte Rhea, dass du ja heute deinen letzten Drehtag hast. Und da haben wir gesagt, da kommen wir alle. Also das ist so eine Herzlichkeit, die man nicht unbedingt erwartet, ja.
Und die er so auch noch nicht erlebt hat. Was noch interessant war bei dem Dreh, er musste ja auf Englisch drehen, dass er dann schon, was ich auch nicht dachte, dass die Bücher sehr knapp vorher fertig werden. Die Bücher sind ja sehr genau bei so einer Serie, da steht alles drin, aber die werden tatsächlich ein paar Tage vorher fertig. Und er hat dann gesagt, das sei für ihn jetzt schon wichtig, die ein bisschen früher zu kriegen.
Was mich ein bisschen nervös gemacht hat im Vorfeld, weil ich bin zwar schon des Englischen mächtig, aber brauche auch zum Lernen im Englisch etwas länger als für Deutsch. Und ich habe denen immer gleich gesagt, Leute, gebt mir ein bisschen Raum vorher, ja, sonst kriege ich die Panik. Und ja, das machen wir. Haben sie eigentlich auch gemacht, vor allen Dingen mein erster Drehtag, der vollgestopft war mit auch mit Fachausdrücken und so, was das Ingenieurswesen angeht. Da hatte ich Gott sei Dank wirklich Vorlauf.
Da können wir vielleicht kurz nochmal reinhören in diese Szene, wo er gerade erklärt, was er alles machen muss. Also es kommen jetzt auf Englisch Fachausdrücke, aber gerade auf Englisch hat diese Szene ihren Reiz, weil er da nämlich was eingeschmuggelt hat auf Deutsch, was dann auch in der Serie drin geblieben ist, was nicht im Drehbuch stand.
So, I must construct secret walls of CFA piles, working completely underground. Was für eine Scheiße. Difficult.
Das ist nämlich ein schöner Witz, dass der Betreuer Jonathan Banks oder Bewacher, der den Mike Ehrmantraut spielt, natürlich das nicht versteht und er so beiseite spricht. Etwas, was er selber in die Figur eingebracht hat.
Drax, please handle with care. Schlussendlich, Matthias, wie sehenswert war denn seine Performance für dich und wie sehenswert die gesamte Serie? Hat die Luft für nochmal 4 Staffeln?
Also für 4 vielleicht nicht, aber ich 2 können es schon noch werden. Dann praktisch Saul Goodman, Jimmy McGill als Saul Goodman in Breaking Bad, in der Breaking Bad-Zeit ankommt. Die ist ja unglaublich langsam erzählt, was manche Leute, glaube ich, zu langsam ist, aber es ist unglaublich elegant, es ist so schön verziert, es ist so schön erzählt und das Tolle ist, dass es ganz viele Charaktere darin gibt, die man eigentlich sonst in anderen Serien nicht als die klassischen Helden sehen würden und die dürfen da alle zeigen, was sie können und insofern ist es auch quasi die richtige Serie für jemanden wie Rainer Bock, der eben häufig auch kurze Auftritte hat und im Gedächtnis bleibt und hier einmal zeigen kann, in dieser leicht verhuschten Ingenieursfigur, was er alles kann.
Matthias Dell war das über den Abschluss der 4. Staffel von Better Call Saul. Der Star für ihn ganz klar Rainer Bock als Werner Ziegler. Danke, Matthias.
Bitte sehr.
Sie sind im Kompressor in unserer beliebten Rubrik
Gestalten, Architektur und Design.
Und das heutige Objekt unserer Betrachtung ist die Trennwand.
Es scheint paradox. Bei der Wohnungssuche wollen wir alle möglichst viel Platz. Und trotzdem zerhacken wir die gewonnenen Freiräume gerade wieder in funktionale Bereiche mit Raumteilern. Die sorgen in einer sich vor Stillstand fürchtenden Welt für ein neues Raumgefühl und erleben in 3 modernen Ausformungen gerade ihr Comeback.
Trennwände, die einfach nur gut aussehen.
Auf innere Werte kommt es hier mal nicht an. Mit Plissé-Stoff bespannte Ovale, die durch Scharniere verbunden sind. Den Paravent Dante Minima Moralia hat Designer Christopher de la Fontaine in der tiefsten niederbayerischen Provinz entworfen, für die ferne urbane Welt.
Es ging bei dieser Kollektion eben auch ein bisschen drum, dass man sozusagen mit so einem Paravent ja auch wieder Räume innerhalb von Räumen kreieren kann. Es geht auch um Privacy, wieder einen Rückzugsort zu haben, wo man sich wieder auf sich selber irgendwie beziehen kann.
Als modernen Dreh zitiert de la Fontaine die laute Stadt mit ihren Fabriken, vor der man sich eigentlich mit einem Wandschirm schützen möchte, in Form und Material. Halbzeuge wie pulverbeschichtete Aluminiumprofile und bereits gefaltete Stoffe kommen zum Einsatz.
Hier war uns dann irgendwie ganz charmant dieser Gedanke, dass wir sozusagen ein vorgefertigtes Industriematerial, nämlich den Plissé, den man auch in den Jalousien hat, so dann zu benutzen, dass er dann trotzdem wieder so eine Ambivalenz ergibt und sozusagen sich nicht klar positioniert.
Der Stoff sieht zwar wie aufwendig von Hand gefertigt aus, ist aber ein schnödes Massenprodukt. Die sogenannte spanische Wand wurde vor 2000 Jahren erfunden, in China. Allerdings werden die antiken Bauweisen modernen Nutzern kaum gerecht. Beim öffentlichen Klogang reichte Adeligen im 16. Jahrhundert ein einfacher Sichtschutz. Heutzutage aber müssen Wandschirme multifunktionale Objekte sein.
Biophile Trennwände, die unseren Wohnraum begrünen.
Gärtnern ist das neue Kochen. Und so wird der immer beliebter werdende Kleingarten ins Haus geholt, in Form von bepflanzten Paravents. IKEA bietet ein rohes Metallgitter auf Rädern, an das sich kleine Fläschchen mit angesagten Sukkulenten hängen lassen. Die versprühen Botanik-Lehrbuch-Flair und garantieren selbst den untalentiertesten Gärtnern Anerkennung. Für sogenannte Moosbilder hingegen werden verschiedene Pflanzenarten auf Trennwänden drapiert, allerdings tot. Heiko Steenblock von hydrokultur-design.de.
Also wir haben Trennwände, die aus Alurahmen hergestellt wurden und dort sind Rückwände eingebaut, die sind dann mit konserviertem Moos bestückt und wir haben dadurch eine beruhigende Raumakustik. Also man kann sich das vorstellen wie ein Gemälde, was jedes Mal wirklich anders aussieht.
Trennwände, die für angenehme Beleuchtung sorgen.
Klotzige Paravents verwandeln abgetrennte Bereiche gern in kellerartige Dunkelkammern. Nicht so der Raumteiler Facet mit seinem lichtdurchlässigen geometrischen Muster. Bas van Leyen hat Facet für sein niederländisches Portal blooming.com entworfen.
Wir probierten alte arabische Muster und gelangten so zur Bienenwabe. Das sechseckige Muster bildet jetzt das Gerüst. In jeder Wabe hängen drei Facetten. Wenn ich sie im 90-Grad-Winkel drehe, wird die Trennwand lichtdurchlässig.
Broken Living statt Open Living. Nach dem Offenen kommt jetzt wohl das parzellierte Wohnen. In unserer auf Designobjekte fixierten Erlebniswelt übernehmen durchstylte Paravents diese Aufgabe als neue It-Pieces. Die sind nicht ganz billig, aber immer noch günstiger als Umbau oder Umzug.
Matthias Finger und die Trennwand haben Sie gehört in unserer Kompressor-Rubrik Gestalten. Und das war der Dienstagskompressor. Ich bin Timo Grampes und morgen wieder in diesem Kompressor. Bis dann. Tschüss.